Job, geiles Leben, wir lieben dieses Feeling. Geiler Job, geiles Leben, ich freue mich auf mein Team.
Willkommen bei Geiler Job, geiles Leben, deinem Podcast für berufliche Veränderung, Gründung, Führung und Zusammenarbeit. Du spürst, es ist Zeit für Veränderung, du willst mehr Klarheit, mehr Sinn und mehr du selbst im Job sein? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Diana von Qubida und wir begleiten Menschen auf dem Weg zu einem Berufsleben, das wirklich passt. Freu dich auf echte Erfolgsgeschichten, Coaching-Impulse und praktische Tipps rund um Bewerbung, Selbstständigkeit, moderne Führung und Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Denn Arbeitszeit ist Lebenszeit. Schön, dass du da bist.
Geiler Job, geiles Leben. Wir lieben dieses Feeling. Geiler Job, geiles Leben. Ich freue mich auf mein Team.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geiler Job, geiles Leben. Habt ihr auch schon mal gedacht, was für ein dominantes Arschloch? Dominanz ist in allen Beziehungen für viele Menschen immer wieder eine Herausforderung. Und weil das auch im Job oder eben auch in einer Paarbeziehung immer wieder für viele ein Thema ist oder herausfordernd ist oder ja Probleme macht, die vielleicht nicht sein müssten, dachte ich, das ist ein richtig gutes Thema. Und es gibt irgendwie keine bessere, als mit Babette drüber zu reden, weil als wir beide gedacht haben, wir machen auch mal einen Podcast zusammen, dachte ich sofort, und wir müssen über das Thema Dominanz sprechen natürlich. Was könnte es anders sein? Fandst du auch eine gute Idee?
Ja, fand ich auch sofort eine gute Idee. Und jetzt könnte ich natürlich sofort gekränkt sein, dass du mit mir das Thema Dominanz besprechen sollst. Weil was soll denn das mit mir zu tun haben?
Da kommt nur ein bisschen.
Nur ein ganz bisschen. Genau. Ich freue mich erstmal total, weil es eins meiner Lieblingsthemen ist, weil ich ein Dominanzthema habe. Und Dominanz ist für mich erstmal mein Rettungsboot. Da setze ich mich gerne rein, da bin ich sicher und da weiß ich, dass ich alle gut nach Hause bringe. Das hört sich erstmal super an, ist aber tatsächlich einfach nur eine Selbstregulationsstrategie und hat mit guter, echter Führung nicht so richtig was zu tun. Wenn ich Seminare mache oder gerade im Paarcoaching und eigentlich eher im Paarcoaching, wenn das dann so ein Ungleichgewicht passiert, dann merke ich, wie ich so nach vorne rutsche, weil ich denke, jetzt muss ich die beiden retten und dann schaltet sich mein Dominanzmodus an. Und Dominanz ist für mich halt gepaart, sind ganz tolle Eigenschaften, einmal Stärke, Verantwortungsgefühl und dann kommt leider die Angst dazu.
Ja, das kenne ich auch. Einer meiner Ex-Partner ist, glaube ich, so einer der dominantesten Menschen, die ich mal getroffen habe. Und einerseits die Qualitäten darin zu sehen und auch die Stärken, die das mit sich bringt. Und andererseits aber auch, wenn ich mir heute angucke, was das damals mit mir gemacht hat, dann weiß ich, dass ich heute auch eine andere Diana bin. Aber das ist schon auch immer herausfordernd gewesen und ich dachte immer so, wozu ist es gut? Also wieso muss man sich jetzt so verhalten? Und ich sehe auch total, dass das ein Schutzmechanismus ist oder war oder
beliebt.
Ist schon lange her, auf jeden Fall, dass dahinter eigentlich eine Angst oder vielleicht auch eine Unsicherheit steht und so Leute sich durch dieses dominante Verhalten vielleicht manchmal auch auf Abstand halten. Und andererseits kenne ich aber auch ganz angenehme, dominante Persönlichkeiten und sehe deren Qualitäten und auch Stärken für ein Team, in Beziehungen, weil ja die Dominanten häufig auch diejenigen sind, die mutig sind, die schnell sind, die unbekanntes Terrain betreten, die anfangen, die risikobereit sind und die brauchen Unternehmen natürlich und Systeme.
Ja, und da ist halt oftmals, also du bist da ja auch total fit drin, das ist halt ja dieses Persönlichkeitsmodell, Big Five, also ich stehe halt so gar nicht auf Persönlichkeitsmodelle.
Ich schon.
Du schon, ich weiß total, ich gar nicht so, aber da ist mir halt die Extroversion begegnet. Mhm. Und die Menschen, die du beschreibst, die sind eigentlich eher mit Extroversion beschrieben. Das ist also mit Lebendigkeit, mit Stärke und mit Kraft. Und das wird ganz oft mit Dominanz verwechselt, weil Extroversion ist eher, viele Wege führen nach Rom und ich bin sicher, dass ich dich nach Rom bringe, egal wie, oder uns, oder die Firma, oder sonst irgendwas. Ich bin in der Varianz. Und ich bin in der Lebendigkeit, in der Lebendigkeit. Und wenn ich aber in der Dominanz bin, dann ist es wie eine Kanalisierung. Es wird enger und scheinbar effizienter. Aber ich schalte alle anderen Möglichkeiten aus. Also es gibt den Weg nach Rom. Oder, um glücklich zu sein, müssen wir beide nach Rom. Und ich sehe gar nicht mehr, dass es andere Möglichkeiten gibt, glücklich zu sein oder nach Rom zu kommen. Und das finde ich halt total interessant, weil dieses Big Five-Modell, das ist halt, das setzt sich jetzt aus unterschiedlichen Persönlichkeitenstrukturen zusammen. Und mein Pferdefußwort ist da der Neurotizismus, ne? So heißt es, glaube ich. Und das ist halt so angelegt, wenn ich ein sehr reaktives Nervensystem habe und du mich jetzt so anguckst und ich denke, die mag mich nicht oder irgendwas ist oder vielleicht hat sie mich nur eingeladen, weil ein anderer abgesagt hat oder also was so alles in meinem Kopf rumgeht, dann bin ich in der Dauerangst. Und die muss ich ja irgendwie in den Griff bekommen, weil ich ja auch andere Charaktereigenschaften habe, wie zum Beispiel Stärke und Verantwortungsbewusstsein. Also habe ich einen Clash und reguliere mich über die Dominanz. Wenn ich aber in der Stärke bin, sage ich, ah, Diana, was ist denn deine Idee gewesen?
Ich hasse das übrigens, wenn man Diana zu mir sagt.
Oh,
ja.
Und das ist so,
und wir haben Diana vorher noch gemacht und es ist so lustig, dass es jetzt passiert. Jetzt ist es passiert. Und es ist total in Ordnung.
Also Diana, so, und dann würde ich halt fragen, so, erstmal, das ist super, dass das passiert ist, weil ich im Vertrauen hier bin, dass mir nichts passiert. Und wenn ich im Vertrauen bin, dann kann ich über meinen Fehler lachen, der mir passiert ist. Und ich muss nicht in die Dominanz gehen und irgendwie jetzt versteifen. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Wo waren wir gerade? Bei der Dominanz.
Bei der Dominanz. Und dass es gut ist, wenn du dich sicher fühlst, quasi, dann kannst du über den Fehler lachen. Und wenn du dich jetzt eigentlich hier nicht sicher fühlen würdest, sondern genau, vielleicht denkst, oh, jetzt führt die mich hier vor oder so. Oder
mir ist ein Fehler passiert.
Dann würdest du mit Dominanz reagieren. Wie könnte sich das dann zeigen?
Ich würde zum Beispiel in die Härte gehen und ich würde aus dem Plaudern rausgehen und ich würde zum Beispiel auch gerne sowas sagen wie, naja, das ist ja auch ein sehr ungewöhnlicher Name, der ist ja in Deutschland nicht so verbreitet und du hast mir den ja auch nicht ordentlich aufgeschrieben. Also das sind ja alles so Ideen. Du hast mich
nicht gut gebrieft.
Du hast mich nicht gut gebrieft. Und du heißt ja erst seit 40 Jahren so, das ist ja auch ganz neu für mich.
Und das war jetzt ein Kompliment für mich.
Also so sind dann halt unsere Mechanismen, dass wir dann halt aus dem Dialog rausgehen und uns sichern. Es gibt tatsächlich eine Sache, da ist Dominanz halt total gut.
Und wann?
Code Red.
Code Red?
Code Red.
Okay, sag mir gar nichts, klär mich auf.
Okay. Ach du Scheiße, hinter dir ist eine Spinne.
Hinter mir ist eine Spinne?
Oder das Haus brennt.
Okay, gut. Spinnen stören mich nicht so. Meine Tochter, die hätte jetzt geschrien.
Ja, okay. Ich denke so, ja, dann kann ist es sein. Bei dir nicht. Also wenn meine Schwestern und ich so machen, dann sind wir sofort oben. Und Dominanz ist, und das kann man sich relativ gut und einfach merken, dann gut, wenn es situativ ist. Ausschließlich in Situationen, wo Leib und Leben bedroht ist, macht Dominanz Sinn. Es gibt ja auch diese ganzen Forschungsergebnisse, dass Führungspositionen besetzt werden in Kriegen oder in Kriegszeiten, in Krisenzeiten. Da wird so männliches Kinn und tiefe Stimme werden als Anführer gewählt oder Anführerin. Und in Friedenszeiten, wo es halt Raum gibt, zu überlegen und Kreativität anzuwerfen, da werden dann eher ich finde es ein dummes Wort dafür, feminine Führungspersönlichkeiten gewählt. Ich würde gar nicht mal so sagen, feminin, was heißt, das ist ein besseres Wort dafür.
Ja, ich weiß aber, was du meinst. Also das ist ja dann schon, naja, vielleicht so dieses, also ich sage so einerseits so dieses, denke so, das ist so einerseits so dieses Härte oder so, da verbringt, also mit diesem Bild von maskulin, was du gerade beschrieben hast, verbindet man auch automatisch Sicherheit. Da dem kann ich jetzt folgen, da bin ich sicher, was der sagt, das wird schon stimmen. Auch so große Menschen, ne? Mhm. Und diese andere Seite, dieses vielleicht eher feminine, wobei wir ja eigentlich so ein bisschen davon wegkommen wollen, aber man versteht es, glaube ich, da trotzdem, was gemeint ist, ist halt vielleicht dieses sanftere, feinfühligere, emotionalere, vielleicht auch ein bisschen zurücknehmende, ne? Erstmal beobachtend.
Also es gibt, für mich gibt es da so ein ganz tolles Bild, das habe ich noch so aus der Was ist was Buchreihe. Das ist so diese Pavianherde, die durch die Savanne zieht. Und wenn Frieden ist, dann laufen halt die Jungen und die Alten und alle, die so schwächer sind, halt vorne. Und es ist relativ verstreut. Und so wie Gefahr ist, kommen die starken Tiere und gehen nach vorne und bilden einen Kreis. Das ist zum Beispiel gesunde Dominanz. Oder wenn, es gibt so ganz tolle Tests, wenn Geschwister spielen und dann wird eine bedrohliche Situation inszeniert. Dann schiebt sich das ältere Geschwisterkind vor das jüngere, wenn es eine gute Geschwisterbeziehung ist. Und das sind alles Dominanzverhalten, weiß ich gar nicht, ob man das Dominanzverhalten sagen kann. Aber das sind jedenfalls die einzigen Bereiche, wo es Sinn macht, Dominanz auszuüben. Es macht einfach keinen Sinn, wenn du jetzt zu mir sagst, du Babette, ich glaube, es brennt. Was hättest du denn für eine Idee?
Lass mal gucken gehen.
So, es macht einfach, und eben vom Brennen her, in diesem Code Red, da wird halt unser präfrontaler Cortex runtergefahren. Weil die Muskeln brauchen halt mehr Sauerstoff und dann wird halt alles andere befeuert und wir können nicht mehr gut handeln und auch nicht mehr kreativ denken.
Und was ist das? Ist das was im Gehirn abläuft? Ich habe diesen Begriff noch, kann ich gar nicht wiederholen. Was hast du gesagt?
Präfrontaler Cortex.
Okay.
Also das ist unser jüngstes Gehirn.
Aha, okay.
Also es gibt halt, ich finde das einen ganz schönen Begriff, das heißt Evolutionsfahrstuhl. Und zwar, wenn wir beide hier so sitzen, okay, wir sind ein bisschen im High Arousal, wir haben ein bisschen viel Adrenalin, ein bisschen viel Stresshormone, also ich jedenfalls, ich finde es aufregend, das ist mein erster Podcast und ich merke schon so, dass ich manchmal, wenn ich spreche, fällt mir das nicht so einfach, weil ich ja in einer Stresssituation jetzt bin. Ich weiß, du tust mir nichts, das ist nur eine Kamera, aber ich habe ja sehr viele Negativerfahrungen mit Leistungen kombiniert, ne, über Schulzeit. Und die funken jetzt alle rein. So. Und wo war ich? Habe ich vergessen.
Ich habe mich hier die ganze Zeit getestet.
Das ist das zum Beispiel, was ich meine. Da arbeitet mein präfrontaler Kortex nicht so. Ich verirre mich. Und jetzt habe ich mich wieder zurückgeholt. Also präfrontaler Kortex ist das jüngste Gehirn. Das ist so zum Schluss dazu gekommen. Alle Neurowissenschaftler, bitte hört mir nicht genau zu. Das ist so, ich habe ein
Ihr Holz. Ihr könnt dann kommentieren, ja, genau, wie das richtig
ist. Ich habe ein Holzklotz, um ein ganzes Universum zu erklären. Und dann kommt halt das limbische System. Da sind alle kulturellen Themen eingespeichert. Also da ist drin zum Beispiel, meine Lehrerin hatte auch immer so eine Jacke an, die war total nett zu mir.
Da habe ich ja Glück.
Und dann fühle ich mich ganz wohl. Oder sie war ganz gemein zu mir und mein Unterbewusstsein ist immer so. Und dann gibt es halt das Reptiliengehirn, das ist halt so das Älteste und das kann halt nur Fight, Flight and Freeze, also Flucht, Todstellen und Angriff. Und dann kann es halt auch noch Fawning. Fawning ist ein Unterwerfen, das ist das, was wir Frauen machen oder in Foltersituationen, um halt unserem Peiniger zu entgehen und den gnädig zu stimmen. Und wenn ich im Stress bin und ganz viele Stresshormone habe, dann wird mein präfrontaler Kortex ausgeschaltet und die erlernten Mechanismen gehen an. Und damit kommen wir zu Soldatinnen, Feuerwehrmenschen, Sanitätern. Die lernen die Handgriffe, um im Notfall ohne den präfrontalen Kortex entweder zu schießen, zu löschen, zu retten, weil wir sind einfach keine guten Tiere, wenn der präfrontale Kortex ausgeschaltet ist.
Okay.
Und dafür ist der Code Red.
Genau, und das ist dann meistens auch quasi, also dann, ich glaube, unangenehm wird es ja oft in Beziehungen auch, wenn Emotionen unsere Führung übernehmen, also wenn wir quasi uns emotional nicht mehr unter Kontrolle haben, beziehungsweise merken, da ist jetzt was so krass angetriggert, dass man sich dann quasi nicht mehr, also dass dann emotionale Intelligenz quasi nicht mehr funktioniert, weil die Emotionen mit einem durchgehen oder wie sagt man so schön umgangssprachlich, da sind die Pferde mit mir durchgegangen. Ja. Ne? Und das kennt ja jeder, wenn man denkt, ja, gewaltfreie Kommunikation, das ist bei uns zu Hause immer der Running Gag. Sagt mein Schatz dann manchmal, das war jetzt aber nicht gewaltfrei. Sag ich, nee, mir platzt auch gleich der Arsch.
Ja.
So, da hat ja jeder so seine Themen einfach, wenn es angetriggert ist. So, jetzt haben wir hier schon so einen kleinen Exkurs gemacht, gerade durch dieses Beispiel, was ich gesagt habe. Lass uns doch mal in die Paarbeziehung gucken. Was fällt dir da gleich ein, wenn es um Dominanz in Paarbeziehungen geht?
Toxic Deluxe. Das ist ein Modewort im Moment. Es gibt, außer ich rette dich, wirklich keinen Grund, in einer Liebesbeziehung Dominanz walten zu lassen. Also es gibt wenig Dinge, die so schlimm, natürlich gibt es auch ganz viele, also Vergewaltigung, aber wir bewegen uns jetzt mal ausschließlich auf dem normalen
Nicht sowas Krasses.
Genau, nicht das Krasse. Wir sind nicht im pathologischen Bereich, wir sind nicht im Missbrauchsbereich, sondern wir sind im normalen Paardrama-Bereich. Also das würde ich gerne so abstecken, weil sonst, also es braucht halt einfach eine Relation.
Ja, so das, was in den guten, wie sagt man immer, das passiert in den besten Familien.
Das passiert in den besten Familien und das ist immer wieder gut.
Genau.
Also wir beide sind ein Paar und du willst unbedingt nach, keine Ahnung, wo fährst du gerne hin?
Ich fahre total gerne weit weg, weil wenn ich richtig weit weg von zu Hause bin, dann kann ich immer unheimlich gut und schnell runterfahren und abschalten, weil mich dann so eine komplett andere Umgebung, als ich sie hier in Deutschland habe, oder eine ganz andere Kultur, das holt mich direkt in so eine andere Welt.
Ja, da bin ich ja gar nicht. Ich höre das ja ganz fürchterlich.
Ja.
Nun, also das ist ganz schlimm.
Dann gut, dass wir kein Paar sind.
Na, und jetzt bin ich in der Dominanz und gehe da voll rein. Also das war so ein richtiges... Und du gehst sofort aus der Beziehung raus und sagst, wie gut, dass wir kein Paar sind.
Ja.
Und in meinem System, obwohl das hier der gespielte Witz ist, geht sofort, nein, dann fahre ich ja doch lieber dahin. Also das ist genau super schnell hier aufgeploppt. Du erzählst ganz schwärmerisch und liebevoll von einem Innenleben von dir und ich bin da jetzt mit Absicht so hart reingegangen und du hast halt perfekt reagiert, nämlich sofort mit Beziehungsabbruch. Mhm. Das ist halt eine Form von Dominanz. Also meins war schon Dominanz, weil ich habe nämlich dramatisierende und katastrophisierende Worte benutzt. Mhm. Und somit gehe ich in die Macht. Katastrama-Worte, total, völlig, stöhnen, meine Güte, sehr. Hast du irgendein Drama-Wort?
Fällt mir jetzt spontan nichts ein. Wahrscheinlich habe ich auch irgendeins.
Was ist so ein Familiendrama-Wort? Mega schön, mir platzt der Arsch.
Ja.
Das sind so alles so Drama.
Geht ja gar nicht.
Geht ja gar nicht.
Geht ja gar nicht.
Geht ja gar nicht. Ne? Das ist auch so katastrophisierend. Ne? Da passiert was ganz Schlimmes.
So Ablehnung ist das ja auch sofort, ne?
Ja.
Mit Worten ablehnen, weil mir noch gar nicht so bewusst ist, dass das quasi dann auch schon ein dominantes Verhalten vielleicht
total,
von mir
ist. Ne? Total ist ein dominantes Verhalten. So, das sind alles Worte, die einläuten, jetzt gehe ich in die Macht. Ich gehe aus der Neugierde. Ne? Also ich möchte nicht weit weg, wir bleiben bei dem Beispiel, ich möchte nicht weit wegfahren, weil ich habe Flugangst oder ich kann nicht gut Englisch. Und statt dir das mitzuteilen oder zu fragen, sage ich, das ist ja fürchterlich. Das ist ja fürchterlich. Das geht ja gar nicht. Schrecklich. Und übrigens versaust du ja die Umwelt auch damit, ne?
Oh.
Ja. Und das ist total schlimm, weil wenn alle so viel fliegen, stimmt zwar auch, aber es sind Machtmittel. Mhm. Wir müssen dies und das machen. Hat zum Beispiel beliebt bei Paaren ist ein unterschiedliches Flugverhalten. Wann muss ich im Flughafen sein?
Oh ja, auch ein schönes Beispiel.
Habt ihr da ein Thema?
Ich plane ja immer gar nicht, auf jeden Fall zu wenig so. Und ich plane auch nie, dass es Stau gibt. Und ich plane auch nie, dass da so riesen Schlangen sind und Personalmangel.
Ah, okay.
Und mein Schatz ist halt eher so von der sicheren Fraktion, der will halt eigentlich am Flughafen sein, wenn ich denke, dann wären wir doch eigentlich erst losgefahren. Ne? Also ich meine, es ist schon immer gut.
Also der ist Ostern am Flughafen, wenn wir Weihnachten wegfahren.
Nee, so, ja, so schlimm nicht, aber so, genau, du weißt.
Okay. Ne, ich, und das ist unterschiedliches Sicherheitsverhalten und das ist auch erstmal völlig undramatisch, wenn nicht dann Drama reingebracht wird. Und Drama sind eben solche Sachen wie, wir kommen viel zu spät, das geht gar nicht. Und dann setze ich bei dem anderen einen Hebel an. So. Und wenn ich zum Beispiel sage, immer wieder dir Katastrophen heraufbeschwöre, wenn wir jetzt nicht pünktlich am Flughafen sind, dann setzt etwas ein, was halt sehr, 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 auch wieder Drama, Dramasprache. Übrigens, Superlative sind Traumasprache.
Ja, ja, spannend.
Und zwar, das ist dann eine Toleranzentwicklung. Du glaubst mir nicht mehr. Ich mache Drama, ich katastrophisiere und es tritt nicht ein. Meine Glaubwürdigkeit sinkt mit jeder angekündigten Katastrophe, die nicht eintritt. Das heißt, ich verliere komplett an Durchsetzungskraft, an Power und meine Macht, die ich damit ja aufbauen möchte, um mich zu schützen, geht auch flöten. Und in Paarbeziehung ist es dann eben Vertrauen.
Vielleicht gehen wir nochmal zurück. Ich finde das ganz spannend, weil das ist so ein schönes, einfaches Beispiel. Der eine sagt, hier so, fahrt zum Flughafen. Mhm. Na, wir fahren natürlich dann los, weil alles andere ist viel zu spannend.
Oder viel zu spät.
Viel zu spät, sagt vielleicht.
Und dann fällt die Bahn auch vielleicht aus.
Genau. Und so, wenn wir jetzt sagen, da ist jetzt so ein Dominanter, der macht da eine Ansage, dann geht's los, so und nicht anders. Und dann ist es ja häufig so, dass in Paarbeziehungen, es gibt ja so dieses Sprichwort, gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an. Ich erlebe häufiger, dass Paare und Partnerinnen sehr unterschiedlich sind. Und dann ist natürlich der andere, der sagt jetzt vielleicht viel zu spät oder was, so früh schon? So, da kann ja schnell ein Konflikt entstehen. Und wie trifft man sich jetzt in der Kommunikation gut? Weil es ist ja so ein vermeintlich gar nicht so krasses Thema, wo ja aber trotzdem ganz schnell ein richtig krasser Konflikt entstehen kann.
Naja, das ist ja, weil das ist jetzt eine Vermutung aus meiner Erfahrung heraus, bist du ja gar nicht du und ich bin gar nicht ich, sondern du bist 3 oder 4 oder 5 Jahre alt und ich bin 3 oder 4, 5 Jahre alt. Und Dominanzverhalten haben wir oft entwickelt, weil wir, also dazu würde ich vorher gerne nochmal was sagen, wenn wir beide hier jetzt 1890 oder 1920 sitzen würden, dann hätten alle Penisneid. Also so. Und der jetzige Stand halt sagt, das ist ein Bindungstyp. Also es gab halt in unseren frühen Jahren nicht genug oder keine gute Korregulation. Das ist im Moment, sagt man, 2 Jahre. Dann ist unser Nervensystem fertig ausgebildet. Das fängt an bei der Zeugung. Also, und manche sagen, 18 Monate ist der Drops gelutscht.
Das finde
ich echt hart. Und Ich habe da bei Stefanie Stahl gerade was gelesen. Also ich habe das ja nicht überprüft, sondern das ist angelesenes Wissen. Ich glaube ihr das. Aber das ist zum Beispiel auch eine Form von Dominanz, dass ich halt der Wissenschaft glaube. Ich hinterfrage das nicht, nehme das an. Und was können wir tun? Wir können lernen, erstmal Tempo raus. Das ist das Allerwichtigste.
Atmen, oder? Erstmal tief durchatmen.
Erst ist doch immer eine gute Idee. Weil, was hat keinen Sauerstoff?
Das Gehirn.
Das Gehirn. Und wenn ich, wenn mein Gehirn keinen Sauerstoff hat, dann bin ich halt in einem Automatismus. Ich bin die kleine Babette, die nie gehört wird. Oder du bist die kleine Diana, die nie gehört wird. Und wir müssen uns Gehör verschaffen. Also müssen wir irgendwelche seltsamen, ja, Selbstregulationsstrategien, Dominanzstrategien anwenden. Und da kommt es halt ganz drauf an, bist du halt ein unsicherer Bindungstyp, bist du der sichere Bindungstyp, bist du der Vermeidende oder bist du der Ängstliche? Und das gilt es erstmal zu entschlüsseln. Und das ist Arbeit. Und ich habe gerade vorgestern ein Paar gehabt, denen habe ich das Beispiel gesagt, das ist so, die Muttersprache, die wir alle sprechen, ist glub-glab. Und da draußen sprechen alle Chinesisch. Und wir beide lernen jetzt in einem chinesisch sprechenden Umfeld Englisch. Und kein anderer spricht Englisch. Und ein Paar braucht eine neue Sprache. Und das ist das, was du mit gewaltfreier Kommunikation gemeint hast. Es braucht aber eine wirkliche Paarkommunikation. Mhm. Und es braucht ganz viel Geduld und Liebe.
Und auch Zeit und Raum.
Ne? Und Zeit
und das haben
und
ja viele
Raum.
Gar nicht. Also das merke ich auch mit Arbeit und Kindern. Also wann hat man als Paar mal wirklich auch Zeit und Raum, um überhaupt gute Gespräche zu führen und mal wieder ja überhaupt erstmal einzutauchen auch in Paarkommunikation. Also bei uns ist es so abends, wenn dann Ruhe ist zu Hause, dann hat man da oft auch gar keinen Bock mehr drauf. Also geht mir so, dann ist man auch irgendwie, glaube ich, so durch mit dem Text. Wir waren jetzt gerade mal wieder zu zweit wandern. So, da ist man stundenlang Seite an Seite. Ich liebe das auch. Also das ist, glaube ich, auch was, was wir beide total lieben. Und da kommt, da führen wir richtig gute Gespräche dann auch. Mhm. Oder wenn wir mal längere Zeit Auto fahren, manchmal auch mit den Kindern, weil die pennen dann oft ein. Und wenn die schlafen, so, dann können wir auch noch, können wir auch noch mal gut sprechen. Wobei man ja aufpassen muss, weil das Unterbewusstsein hört ja immer mit. Sollte die man vielleicht auch aufpassen, ja, worüber man redet. Ja. Wobei ich ja nicht so ein Streittyp bin und mein Schatz auch nicht. Insofern. Mhm.
Ich würde gerne nochmal zurück zu dieser Toleranzentwicklung, weil wenn du deinem Mann wirklich vertraust oder deinem Mann dir oder Partner, Partnerin, ist es völlig egal, wenn zwei Menschen sich wirklich vertrauen und ich immer wieder diese Dominanz anwende, um mich zu sichern und um was durchzusetzen, das ist wie so ein Gummiband wirklich, das ausleiert und das wieder neu einzutrainieren. Und das ist, muss man sich so vorstellen, das ist auch im Job so, gerne in Konzernstrukturen oder wenn man eine Führung hat, die gerne im High Arousal unterwegs ist, so ja, wie oft haben wir das erlebt, als wir noch im Angestelltenverhältnis waren, dass die Präsentation, das Projekt, das muss fertig sein. Man arbeitet die Nacht durch und dann fragt man, und wie war es? Ja, haben wir gar nicht präsentiert. Hm. Ist von der Agenda gefallen. Der Vorstand war nicht da. Der Herr Schmidt, Frau Meier hatten die Zahlen nicht. Und mein Glaube an die Situation geht verloren. Und das mache ich einmal, das mache ich zweimal, das mache ich dreimal. Und dann verliere ich den Glauben an deine Führung oder an meine Führung, ist völlig egal, also wer von uns beiden jetzt im High Arousal führt. Und dann setzt was anderes ein, dann werde ich kulturzugehörig. Dann überlege ich mir, ich verdiene da ja Geld, glaube ich dieser Kultur? Ja, mache ich. Und das ist dann halt, dann ist mein Belief nicht mehr in den High Arousal, sondern in die Kultur, das ist so. Und die Arbeitsleistung nimmt total ab. Und diese Führung mit Dominanz ist, sorgt dafür, dass ich eine Belegschaft habe, die nicht mehr an mich glaubt.
Wobei ich auch aus meiner eigenen Führungs Erfahrung immer wieder, also ich muss jetzt denken an Kommunikation auf Augenhöhe oder dieses von oben herab, ne? Und es ist ja häufig so, dass sehr dominante, also ich sag mal so, aus meiner Erfahrung, die Dominanten, die ich eher unangenehm empfinde, die kommunizieren ja immer, also die gucken ja immer von oben, ne? Und reden immer von oben und sie, mit denen ist so Kommunikation auf Augenhöhe gar nicht möglich, weil die das gar nicht zulassen. Die stellen sich immer wieder über uns. Ist so eine Erfahrung, die ich habe. Und dann gibt's ja, dann gibt's aber auch Mitarbeitende hier auf der Seite. Das ist meine Erfahrung, mit denen man Kommunikation auf Augenhöhe sucht, die aber immer wieder auch dieses, die das auch nicht wollen, quasi, und die dann eher wieder diesen machen, weil sie sich in diesem Kontext viel sicherer fühlen. Und weil ja, finde ich, Kommunikation auf Augenhöhe auch bedeutet, dass also hat, glaube ich, für mich auch ganz viel mit Verantwortung zu tun. Ja. Wie viel Verantwortung übernimmt jeder in seiner Rolle und auf seiner Ebene oder in seiner Position, Funktion. Und das finde ich auch so spannend zu beobachten, wie einige sich das wünschen, aber nicht kriegen, weil die Führungskraft geht immer wieder hier weg und guckt wieder von oben und lässt es einfach nicht zu und geht genau in die Kontrolle. Oder eben die Führungskraft, die wirklich mit den Mitarbeitenden die Kommunikation auf Augenhöhe sucht. Und ist aber auch nicht möglich, weil dann wieder ein Teil der Mitarbeitenden auch nicht mitmacht und macht immer wieder diesen, so nach dem Motto, du bist hier Chefin, Chef, und auch so seine die Überzeugung dann hat, wie die andere Seite zu sein hat. Ne? Das ist auch oft die Erwartung, mach hier klare Ansagen, wir wollen es richtig machen, so ist meine Erfahrung. Das finde ich auch total spannend, so mit Dominanz in der Führungsrolle oder auch die Erwartung nach Dominanzverhalten.
Mach doch mal eine Ansage.
Mach mal eine Ansage.
Die wissen ja auch nicht, wo wir lang gehen. So, und das ist halt, ich glaube, wenn wir uns angucken, wo wir herkommen, also so lange ist ein autoritäres, dominantes Verhalten noch nicht her, dass das als erstrebenswert betrachtet worden ist. Und die meisten von uns sind ja noch mit dominanten und hierarchischen Systemen groß geworden. Deswegen empfinden wir, also dominante Männer werden ja auch als stark empfunden und dominante Frauen als hart. Da gibt es ja auch nochmal eine andere Zuschreibung. Und das, was du beschreibst, ist ja eine totale Kulturfrage. Wir sind es gewöhnt, dass einer Recht hat, dass einer das Sagen hat, auch wirklich ein Ner und nicht ein Nee. Und es ist ja auch so schön bequem, hinten zu sitzen. Ich sag in meinen Seminaren gerne, der Fisch denkt zuerst am Kopf, aber ohne Flossen kann er nicht schwimmen. Weil die Mitarbeiter geben ja auch gerne ab, so wie du das gesagt hast. Und das braucht dann erstmal Entwicklung. Und es geht, das sind ja diese ganzen Change-Prozesse, die du ja auch gerne begleitest. Und es ist eben nicht nur die Führung, die gechanged werden muss, sondern es ist ja, was ist deine Erfahrung da mit den Mitarbeitern?
Ja, was ich jetzt gerade, was mir da gleich einfällt, ist, wenn wir so an New Work denken, ist ja auch so ein Modebegriff, so die letzten Jahre, dann ist es ja oft dieses hin zu Selbstorganisation auch und zu Selbstverantwortung. Und dann denke ich, ja, die Hälfte der Berufstätigen schreit Hurra und sagt endlich, und die andere Hälfte kriegt eine Krise, weil die das vielleicht gar nicht so gerne wollen. Für die ist es leichter und bequemer zu sagen, sag mir einmal, was ich machen soll, dann mache ich Dienst nach Vorschrift, dann bin ich auch nicht schuld. Du hast ja gesagt, soll ich so machen. Und dann, ne, da sind wir wieder beim Thema Verantwortung. Das finde ich total spannend, weil ich finde Selbstorganisation und dieses Selbstverantwortung, das finde ich sehr, sehr erstrebenswert. Kommunikation auf Augenhöhe ist für mich auf jeden Fall auch für mich die leichtere Art und Weise zu führen, weil mir liegt das nicht so gut mit dem, mach hier mal ganz klar eine Ansage und
hast du keine Dominanz-Trigger?
Bestimmt.
Wann gehst du in die Kontrolle?
Ich habe eine ziemlich laute Bauchstimme. Also so ein Bauchgefühl. Und wenn mein Bauch mir sagt, das ist nicht ehrlich, was die Person gerade sagt, dann fange ich an zu kontrollieren. Ne? Und es gibt halt Einzelne, die sowas immer...
Dann verändert sich dein Blick sofort total. Ja. Du gehst sofort in so eine... Deine Augen sind ja ganz lebendig und eben war so wirklich so...
Ja,
das ist so,
weil es auch unangenehm ist, weil ich es eigentlich nicht möchte.
Es war wirklich unangenehm, dich eben anzugucken. Es ist sofort eine Härte drin. Ich beschreibe das immer so wie so Fischschuppen, die so zugehen. Es war irre zu sehen. Also alleine die Erinnerung an das Gefühl lässt deine Augen und die ganze Partie knallhart werden.
Das können jetzt alle die, die nur zuhören, nicht sehen, aber auf YouTube gibt's ja immer das Video.
Ich hab's ja gut beschrieben.
Genau. Aber wer das nochmal, also wer das vielleicht sehen will, diesen Moment, der kann ja dann auf YouTube sich das vielleicht nochmal angucken. Ich werde da jetzt auch mal hingucken, weil das finde ich jetzt auch eine ganz spannende Rückmeldung.
Kann man nicht, also, das ist ja das vegetative Nervensystem. Ne? Da gibt's ja ganz viel zu lesen. Ist ja auch gerade mittlerweile massentauglich, so dass der Vagusnerv mit seinen ganzen anderen Systemen will ich jetzt immer nicht einsteigen, einmal weil es ein Riesenfeld ist und ich habe mich damit angefangen zu beschäftigen und ich kann sagen, nur durch das eine Buch lesen, ich habe überhaupt keine Ahnung. So, das ist halt ein weites Feld, aber ich glaube, diese Mikromimik, die können wir uns gar nicht abtrainieren.
Ja, man kann da viel lesen auch, ne? Was geht in anderen Leuten gerade ab. Was ich noch spannend fände, Babette, weil ich mir vorstellen könnte, dass auch viele zuhören, für die herausfordernd, also für die es herausfordernd ist, mit dominanten Menschen zusammenzuarbeiten oder auch einen dominanten Chef zu haben oder vielleicht auch in einer Paarbeziehung zu sein, wo der Partner so extrem dominant ist. Vielleicht haben wir noch ein paar Tipps. Wie man, also die Frage, du sagst ja, Dominanz ist dir durchaus auch bekannt. Also wie knacke ich denn so einen dominanten Menschen? Wie erreiche ich den? Was ich mir noch gemerkt habe, so eine Sache ist, was so ein No-Go ist mit Dominanten, dass man sie nicht zum Beispiel vor einer versammelten Mannschaft kritisiert oder dass man sowas auf jeden Fall nicht macht. Also man spricht jetzt nicht mit seinem dominanten Partner, wenn Freunde da sind, an, was einem eigentlich stört an dem, weil das ist
Gesichtsverlust. Auch wenn man das so explodieren lassen will, dann ist das eine total gute Sache.
Genau, so nochmal eine Szene im Beisein von Freunden, dann macht man das so.
Obwohl, das ist ja dann auch wieder ein Schamgefühl, das damit reinspielt. Ne? Wieso soll ich mich oder du dich von mir, wenn wir beide grillen, zum Beispiel, und wir haben unsere Freunde eingeladen, wieso darfst du mich dann anranzen? Da hast du wieder nicht dran gedacht, das Ketchup zu kaufen. Ne? Mhm. Irgendwie sowas. Warum soll ich dir das durchgehen lassen?
Ja, diese Situation ist ja so, das passiert ja dann zwischen uns. Ich dachte jetzt an die Situation, wer hat jetzt den Ketchup nicht gekauft?
Einer von uns beiden.
Okay, sag mal, du hast ihn nicht.
Ich habe ihn nicht gekauft.
Wahrscheinlich war es ich.
Also, wenn das zu mir auch.
Also ich habe den Ketchup nicht gekauft und du sagst jetzt vor versammelter Mannschaft so, ja, das ist ja mit ihr immer so.
Das ist was ganz.
Das ist ja bloßstellend
vor versammelter Mannschaft. Das ist was ganz Krasses. Mhm. Und zwar bin ich alleine oder du, wir wissen, ich habe schon wieder vergessen, wer von uns den Ketchup
gekauft hat. Wir sind schon wieder ein Paar, interessant.
Ja, macht ja Sinn, über Paare zu reden und es ist einfach immer so schön schnell. Wenn ich mich nicht traue, dir zu sagen, Diana, es gibt's doch nicht, Diana, wenn ich möchte nicht, dass du so mit mir redest und das so mache, wie du das eben beschrieben hast, ja, das machst du ja immer so und wissen ja, haha, und dann noch die Freunde ranholt, dann ist das ja ein Schulterschluss der Macht mit den anderen. Ich verbünde mich mit den anderen gegen dich und damit gestehe ich mir meine eigene Schwäche ein. Das fühlt sich für denjenigen, der bloßgestellt wird, nicht so an. So wie ich jemand anderen reinhole, ja, Petra sagt das auch, dass du immer Ketchup vergisst oder Klaus oder alle, bin ich in einer schwächeren Position. Und ich empfehle, das dringend zu lassen, weil das ist auch mega toxisch.
Das kriegt man definitiv zurück, ne?
Das kriegt man zurück. Also das Einzige...
Heißt übrigens, wenn wir jetzt mal von diesem privaten Kontext Grillparty mit Freunden in Richtung Job gehen, im Teammeeting vor versammelter Mannschaft die Führungskraft, die sehr dominant ist, zu kritisieren, zu überfallen mit einem Thema, was ihr völlig fremd ist, ist einfach auch keine gute Idee.
Ist keine gute Idee, ist ein unklug und es macht keinen Sinn, unklug zu handeln. Also es ist immer gut, die Wahrheit zu sagen, nur Ton und Timing sollten stimmen. Und wenn, es gibt gerade ein ganz tolles Video, und zwar von Miss Mexico, die von dem Präsidenten von Miss Thailand bloßgestellt wird und nennt sie vor versammelter Mannschaft Dumbhead. Und sie sagt, das lasse ich mir nicht gefallen und geht. Und die anderen erklären sich solidarisch, diese ganzen Schönheitskönigen, und gehen auch. Und Miss Universe sagt, sie nimmt ihre Krone aus diesem Miteinander raus. Sie will nicht, dass Frauen so behandelt werden. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, mit einem toxisch dominanten Führungskraft umzugehen, indem man halt ganz klar sagt, so nicht. Und da gibt es unterschiedliche Formulierungen, wie haben Sie das mit Absicht so unfreundlich gesagt? Zum Beispiel, das ist, also da gibt es ganze Bücher drüber, was man da als Replik sagen kann. Ich würde es auf alle Fälle aufhalten, weil es kann halt immer in Mobbing kippen. Und bei Mobbing, bei großen Konzernen gibt es halt Stationen, wo man, ich fällt jetzt das Wort nicht ein, wie heißt es, Streit, da gibt es den Betriebsrat.
Und oder eben auch Beratungsstellen. Mobbingbeauftragte.
Wenn es kleinere Firmen sind und der Chef, die Chefin mobbt, kann man nur kündigen. Mobbing ist einfach übel, zerstört es.
Ja, schön.
Und ich glaube, dass für mich so das Wichtigste zu verstehen mit der Dominanz ist, es geht immer um Kontrolle meiner Bedürfnisse. Wir haben diese zwei Hauptbedürfnisse. Das ist halt Bindung und Zugehörigkeit. Und es geht, und dann Extroversion. Und das heißt halt, da ist drin, was ist da alles drin? Unlust und Lust, Unlustvermeidung und Lustgewinnung. Da ist drin, keinen totalen Hänger. Da ist drin Selbstwerterhöhung und da ist halt drin Autonomie und Kontrolle. Und je nachdem, wie sehr diese Bedürfnisse gesättigt sind, gehe ich in die Kontrolle. Und dann kippt Kontrolle halt in Dominanz und dann wird es giftig. In der Führung, im Betrieb, in der Firma, im Konzern oder in der Bindung, also in der Liebesbeziehung.
Woran merken wir, du hast ja vorhin auch gesagt, oder so sind wir eingestiegen, dass das Dominanzverhalten eben, dass man ganz schnell, so, dass es toxisch ist, das Miteinander ist toxisch. Woran erkennen Menschen, dass sie eigentlich, für alle die, die sich vielleicht noch gar nicht so viel damit auseinandergesetzt haben, woran erkenne ich, dass eine Beziehung toxisch ist? Also woran merke ich das?
Oh, da gibt es ganz viele Merkmale. Da empfehle ich zum Beispiel Verena König, mal Trauma und Beziehung sich anzuhören. Die hat ein gesamtes Portfolio oder über Merkmale von toxischen Beziehungen. Toxische Beziehungen erkennt man vor allen Dingen daran, dass ich dich herabwürdige, dass ich dir nicht zuhöre, dass ich dich separiere von anderen und dass ich dir das Gefühl gebe, dass du nicht reichst.
Man ist nicht gut genug, ne?
Du bist
oder
nicht gut
man hat es wieder nicht gut genug gemacht. Immer wieder und, dieses Kleinmachen auch, ne?
Und es gibt ja, das nennt sich ja auch unfaire Kommunikation. Also kannst du mal irgendwas einfach random sagen?
Unfair?
Nee, so ganz normal, was Nettes.
Ich finde, wir haben hier gerade ein richtig schönes Gespräch.
Ach ja, meinst du?
Ah ja, okay.
Nein, schon das Stöhnen ist ja warum. Und wenn ich das nicht meine, dann kann ich ja sagen, danke, dass du mir dann, das ist jetzt sehr drehbuchmäßig, aber danke, dass du mir das spiegelst oder sagst, wie du das findest. Ich bin enttäuscht und ich hatte mir mehr erwartet oder ich bin überfordert, das ist zu anstrengend für mich. Also das wäre dann ja eine liebende Kommunikation, eine nette. Und was ich dafür brauche, ist ganz viel Liebe zu mir selber. Das ist diese fucking Selbstliebe. Und wenn ich aber Angst habe...
Wo wir, glaube ich, alle immer noch mal eine Schuppe raufpacken können, ne?
Ja. Ja, also ich habe vor 6 oder 7 Wochen habe ich eine ganz tolle Erkenntnis bei einem Coaching-Prozess gehabt. Nämlich, ich habe gar kein Selbstwertgefühl. Und das war so ein Aha-Erlebnis. Und es hat mich ganz ruhig innerlich gemacht und habe gedacht, ach, guck mal an, daher kommt der ganze Zinnober. Mhm. Also diese ganzen Strategien, wenn du nicht entdeckt werden willst, was machst du dann? Also ich werde zum Beispiel schwierig. Mhm. Ich denke mir Sachen aus, die, also nicht ich, sondern mein Unterbewusstsein denkt sich Sachen aus, weswegen irgendwas schwierig ist. Mhm. Was machst du, wenn du nicht entdeckt werden willst?
Ja, also so limitierende Glaubenssätze kenne ich auch schon gut. Also mein Zweifler, der denkt dann manchmal, ja, die nehmen dich alle nicht so ernst.
Okay, oder aber
so.
Was machst du dann? Was
ja, ich
dann
überlege außen? Gerade, was mache ich dann?
Wirst du schneller, wirst du langsamer, wirst du lauter, wirst du leiser? Siehst du überall Probleme oder wirst du sehr freundlich? Ne? Die People-Pleaser unter uns, ne? Die waren dann ganz nett.
Wenn man nicht entdeckt werden will, im Sinne, ich gib mir mal einen Kontext, irgendwie
wenn,
so eine Situation.
Du bist ja auch sehr weit, ne? Wenn Menschen, die sich so viel mit sich beschäftigt haben, die werden dann eher nur von ihrem Partner und ihren Kindern oder Eltern getriggert. Also ich sag, das ist so ein gängiger.
Wollen wir wirklich noch über Eltern reden?
Nein, wir wollen nicht über Eltern. Aber so Eltern bringen ja ganz schnell das raus, ja, was nicht geheilt ist.
Ja, stimmt.
So, ja, siehst du, genau, das ist schon. Ja. Mhm. Und dann verändert sich deine Tonlage sofort. Mhm. Und das ist ja erst der Anfang. Was machst du, wenn jemand dich triggert?
Ich glaube, einerseits kann ich dann dominant werden auch und das so zurückgeben. Ich bin aber auch mittlerweile echt gut darin, das sehr schnell auch zu erkennen. Also meine emotionale Intelligenz ist dann schon da und ich merke, oh wow, das triggert mich gerade. Manchmal spreche ich das dann auch aus.
Das ist super.
Also Menschen, die ich gut kenne, wenn das eine Freundin ist oder auch mein Partner, auch meine Mama, da sage ich dann schon auch mal, das triggert mich jetzt gerade total, wenn du das so sagst, weil und das macht mit mir das und das oder das erzeugt in mir das Gefühl. Und das ist natürlich super, wenn man das so reflektieren kann und auch mal mit dem anderen teilt, weil oft ist es ja so, dass die andere Seite gar nicht die Absicht hat, einen in so eine Situation zu bringen. Ne?
Genau, und zum Beispiel eine toxische Beziehung, da ist es Absicht. Mhm. Da vertraust du mir nicht an, sagst du, das triggert mich und ich leg die Hand drauf das nächste Mal. Mhm. Und das fühlt sich zuerst an wie aus Versehen und irgendwann, wenn wir wach sind und es angucken und wenn wir die Ressource haben, zu beobachten und wahrzunehmen, dann fällt uns das irgendwann auf, ey, das ist kein Zufall, das ist mit Absicht.
Wie kann denn, vielleicht kannst du auch noch mal aus deiner Arbeitserfahrung, du arbeitest ja auch viel mit Paaren, noch mal sowas teilen. Angenommen, ein Paar kommt zu dir, toxische Beziehung, gibt's sowas? Also ich frage mich, gibt's das, dass die dann, also dass dann beide das auch wollen und Paarberatung machen oder schließt sich das schon aus? Aber es ist ja eigentlich toll, wenn beide bereit sind, daran zu arbeiten.
Also das Tolle ist ja, dass wir ja ein ganz großes Bedürfnis haben, das ist so ein Urbedürfnis, das ist halt diese Selbstwerterhöhung, ne? Und wenn du mich jetzt verlassen willst und ich bin total toxisch, ne, dann komme ich natürlich mit, weil ich möchte natürlich meinen Selbstwert erhöhen und irgendwie dir beweisen, dass ich ja doch ganz toll bin und du falsch.
Okay.
Das ist oftmals, weswegen die, falls es wirklich jemanden Toxisches gibt in der Beziehung, was ich meistens schon nach der ersten Sitzung rausstelle, dass das nicht so ist. Also wir haben ja gesagt, wir einigen uns auf die nicht pathologischen Beziehungen. Mhm. Das ist zum Beispiel dann ein Antrieb, dann komme ich halt mit, um zu brillieren.
Genau, aber trotzdem kann ja, ich sag mal, ohne ohne die krassen Fälle ist es, glaube ich, doch schon so, dass in Beziehungen einer deutlich dominanter ist als der andere und das vielleicht dem anderen nicht so gut tut und der andere es vielleicht einen Moderator braucht oder so ein, ich stelle mir vor, ich habe noch nie Paarberatung gemacht, aber...
Na, das ist so wie Mediation, ne? Also beide sind fest davon überzeugt, dass der andere schuld ist, hundertprozentig. Also du hast die Beziehung in den Sand gesetzt, nie du, nie du. Und jetzt nehmen wir mal das krasseste Beispiel. Wir haben halt den Bindungsvermeider und den Dominanten oder die Dominanz ist wurscht. Und wir haben halt den anhänglichen Klammer, ich nenne den immer den Oktopus. So. Beide haben was davon. Wenn ich nie Verantwortung übernehme, dann habe ich was davon. Und das gilt es rauszuarbeiten. Und dann wird es fair. Wenn beide auf dem Tisch liegen, was habe ich von meiner Dominanz, was schütze ich damit und was schütze ich mit meiner Nicht-Verantwortungsübernahme?
Das ist natürlich total schön, wenn Menschen dann in so einem Setting auch bereit sind, sich zu öffnen und damit ja mal erlauben, hinter die Fassade zu gucken. Vielleicht auch, weil in so einem moderierten Setting man auch nicht so schnell ausweichen kann oder schnell das nächste Thema findet, könnte ich mir vorstellen.
Also wir können, dafür ist halt eine Paarberatung gut, weil ich achte darauf, dass beim Thema geblieben wird, dass nicht weggeflutscht wird. Und Paare sind halt sehr gut darin, sich in ihrem System einzurichten. Das ist ja, jetzt sind wir wieder ein Paar, ich habe dir genau das gegeben, was du wolltest. Du hast mir genau das gegeben, was du wolltest in der Verliebtheitsphase. Du wolltest immer einen ganz stabilen Menschen. Und dann werde ich aber rigide. Ne? Und ich wollte einen ganz kuscheligen und lieben Menschen. Dann wirst du aber beliebig und ich kann mich nicht auf dich verlassen. Das sind dann so die Entwicklungen. Und die gilt es dann wieder rückwärts zu drehen. Und auch auf, aus diesem Verliebtheitslevel. Also mittlerweile glaube ich, dass 90% Traumabond haben, in eine wahre, gute Liebesbeziehung zu überführen. Dafür braucht es halt ganz viel Selbstreflexion.
Was haben die? Trauma was?
Traumabond.
Traumabond. Okay, erzähl mal, für alle, die das noch nicht kennen. Ich habe den Begriff auch noch nie gehört.
Okay, also Traumabond ist wieder nur Holzklötzchen, ne? Ein großes Universum, ein riesiges Universum, nicht das Ende ist nicht abzusehen. Du hast Wir beide haben als Kinder zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Du. Und du hast dafür eine folgende Strategie entwickelt. Du bist ganz lieb. Und ich habe die Strategie entwickelt, ich bin ganz böse. Na, dann verliebst du dich in meinen Anteil, die, der dir fehlt, nämlich um ein kompletter Mensch zu sein. In Anführungsstrichen habe ich, jetzt Anführungszeichen gemacht für die, die nur hören. Brauchst du ja meine Anteile, ein bisschen böser, ein bisschen wilder, ein bisschen dominanter zu sein. Und ich habe Sehnsucht, zarter zu sein. Ich möchte weicher sein. Und das sehe ich bei dir. Und dann bonden wir über unsere...
Das sind die Gegensätze.
Wir bonden über unsere Rettungsstrategien.
Und über die Unterschiedlichkeiten.
Ja, genau. Und das ist, wir haben die gleiche Wunde diametral geheilt. Und das wollen wir voneinander haben. Und dann irgendwann sagen wir, das kriegst du aber nicht. Oder du kriegst zu viel. Oder
das ist spannend, ne? Dass das, was am Anfang so attraktiv ist, im weiteren Verlauf der Beziehung dann wieder zum Vorwurf gemacht wird.
Ja, genau. Das ist, und dann suchen wir uns halt unsere Eltern oder Bindungspersonen aus. Also wenn dein Vater dich immer zum Tennis getrieben hat, dann suchst du dir halt einen Partner aus, der ganz viel Verständnis dafür hast, wenn du müde auf der Couch liegst. Und also das ist wirklich ganz holzschnittartig. Das ist so schwarz-weiß, ich kann das gar nicht aufsprechen. Aber so ungefähr funktioniert das. Und dann gilt es halt, sich einzugestehen, okay, ich wollte eigentlich gerettet werden von dir. Und jetzt retten wir uns zusammen. Und das ist das Schöne, wenn beide alle Karten auf den Tisch legen, dann ist die Dominanz weg, dann geht es in eine heilsame Kontrolle. Jeder nimmt seine Anteile an, aber du bist nicht alleine für deine Anteile verantwortlich. sondern ich habe die Liebe und die Gnade zu wissen, Diana kann keine,
Richtig.
Das war richtig, ne? Kann keine blauen Blusen ab, also ziehe ich nie wieder eine blaue Bluse an, weil das erinnert sie an ihre Mathelehrerin. Das kann ich doch tun für dich, wenn ich dich liebe. Das ist doch das Leichteste, wenn ich das wirklich weiß und wenn es nicht als wiederum als Dominanz und Erpressung benutzt wird.
Wenn man es ernst nimmt auch, ne?
Also wenn man es ernst nimmt.
Sag mal, diese vermeintlichen Befindlichkeiten von dem Partner, der Partnerin, wenn man es wirklich einfach ernst nimmt, was einem ja auch, also muss ich gestehen,
glauben.
Mir auch manchmal, das fällt einem manchmal echt schwer.
Also es geht ja auch nicht darum, dass du dann ein Generalpardon hast und alle blauen Blusen anzünden darfst, ne? Oder mich anschreist, wenn ich eine anziehe. Sondern es geht darum, du gehst in dich, du beschäftigst damit, dich damit, was macht es mit mir? Ah, das ist alt. Also es gibt ja den Unterschied zwischen Trauma und Affektbrücken und bla bla bla, gehen wir jetzt auch nicht drauf ein. Aber das ist halt, ich bin ja nicht, diese Bluse ist ja unschuldig. Und ich kann gar nichts dafür, dass ich die angezogen habe. Ich weiß das ja gar nicht. Aber wenn du davon hart getriggert bist und Schwierigkeiten hast, damit umzugehen, dann kann ich das ja für dich tun.
Ja. Das ist eigentlich eine Kleinigkeit, ne?
Eigentlich ist es eine Kleinigkeit, aber wenn, und das ist halt, deswegen Holzklotz, das ist unglaublich komplex und man kann sich aber so die Faustregel bei normalen Beziehungen ist es immer 50-50.
Vielleicht nochmal abschließend, so mit Blick auf die Uhr, nochmal zurück in die Arbeitswelt. Weil geiler Job, geiles Leben steht ja auch dafür, unbedingt auch die Arbeitsbeziehung besser zu machen oder das eigene Bewusstsein im Arbeitskontext zu stärken. Und jetzt angenommen, welche Konstellationen könnte es geben? Man hat so einen Kollegen, wo so eine toxische Beziehung ist, weil vielleicht jemand extrem dominant ist. Und alternativ hat man vielleicht einen Chef, der das ganze Team fix und foxy macht mit seiner Dominanz oder viele von denen. Vielleicht können wir da noch kurz einsteigen abschließend und vielleicht auch noch ein, zwei Tipps mit auf den Weg geben.
Also mein allerliebstes wäre natürlich Haltetherapie für alle. Das ist aber schon lange verboten. Es gab kennst du das? Haltetherapie? Nee. Es gab in den 70er Jahren, da wurden Leute, die
ich zu jung für.
Gab so Haltetherapie, da wurden die Leute so lange festgehalten, bis aller Widerstand raus ist und sie sich endlich sicher und geborgen fühlen.
Ach, schön, ja.
Das ist eine ganz tolle, extrem übergriffige Praxis, wird nicht mehr gemacht. Das wäre gut für solche Menschen, aber das geht
nicht. Also nicht ausprobieren.
Nicht ausprobieren. Chef, ne? Also man müsste natürlich jeden Chef oder Chefin, die so rumschreit, sofort in den Arm nehmen und ganz viel Liebe geben. Wird halt schwierig. Ich empfehle zu gucken, gibt es die Möglichkeit, mit ihm, ihr wirklich zu sprechen? Ich empfehle, sich Bücher zu kaufen oder bei YouTube Rhetorikseminare anzugucken. Was kann ich antworten und das zu üben, dass wenn du mich, schnauz mich mal an, irgendwas, beleidige meine blaue Bluse.
Fällt mir total schwer.
Meine blaue Bluse.
Mir fällt gleich was ein.
Okay.
Mach nicht so einen Druck. Ich brauche einen Moment.
Okay, mach nicht so einen Druck.
Jetzt mach mal nicht so einen Druck hier.
Druck.
Okay. Das war mein Anschnauzen.
Das ist, wiederhol einfach das Wort, das die Attacke ist. Weil das ist die Scham, die über dich ausgegossen wird. Und wenn du sie nochmal laut wiederholst, Druck. Und wenn du jetzt nochmal nachlegen willst, leg mal nach. Ah, ja, Druck, irgendwie sowas.
Ja, das macht voll Druck, immer deine Sprüche.
Ah, okay. Würdest du mir erklären, was für dich Druck ist?
Das macht mir halt direkt Stress. Wenn du so eine Aufforderung, ich soll jetzt hier was machen und ich brauche mal noch einen Moment und dann bin ich schon wieder nicht schnell genug. Und das ist also Stressgefühl.
Kannst du mir das noch genauer erklären? So geht das. Du gehst zu dir rüber und wenn du jetzt wirklich, jetzt hast du ja wirklich ein Bedürfnis geäußert und ich kann mich dir zuwenden und wir sind im Dialog. Mhm. Bist du jetzt aber irgendein wirklich voll Arsch, müsstest du jetzt ja sagen, und das machen wir am Konferenztisch. Du bist raus. Man ist einfach raus. Es gibt sehr gute Formulierungen, die man auswendig lernen kann, in Varianten, das wäre ganz gut, wie wie haben Sie das gemeint? Könnten Sie das nochmal bitte wiederholen, dass ich gerne mit Ihnen arbeite? Und wirklich der Zaubersatz ist, okay, ich bin irritiert. Haben Sie das so unfreundlich gemeint, wie es bei mir angekommen ist? Mhm. Kann man übrigens auch zu seinem Ehepartner sagen, kann sagen, hast du das jetzt als liebender Ehepartner zu mir gesagt? Und dann kommt tatsächlich, nee. Ah, okay.
Sind ja oft auch unsere blinden Flecken, dass wir gar nicht uns bewusst sind, was, was wir sagen, wie wir das sagen, bei anderen auch auslöst.
Wenn, ja, das auf alle Fälle. Und der andere hat dann die Möglichkeit, sich nochmal zu regulieren und nachzulegen. Bleibt ein Kollege, ein Chef toxisch? Gibt es keine Möglichkeit von Beratungsstellen oder Betriebsrat? Dann ist es gesundheitlich sinnvoll zu gehen.
Weil, mit Blick auf die eigene Gesundheit, weil es einen einfach am Ende fertig macht. Ne?
Ja, Mobbing und schlechter Ton ist immer ein Führungsthema. Wenn ich nicht auf meine Belegschaft aufpasse oder du, das ist dieser uralte Satz, wie der Herr so es geschärft, der Ton fällt von oben nach unten durch und ich als Führung kreiere den Ton.
Genau, also es ist total wichtig, glaube ich, dass sich Menschen in Organisationen bewusst machen, ist es in Ordnung, dass sich Einzelne in der Organisation so benehmen dürfen. Das habe ich nämlich tatsächlich auch erlebt in Teams, in ganzen Firmen, dass Einzelne wirklich durch ihr Verhalten, ja, also systemisch auch oft so die destruktiven Opponenten, die ja eigentlich auch so ein Aufmerksamkeit, gibt mir Aufmerksamkeit immer wieder mit ihrer Art und Weise erzeugen oder Drama machen, aber eben auf eine destruktive Art und Weise und nicht auf eine Art und Weise, die die Organisation halt auch nach vorne bringt. Und ich habe es oft erlebt, dass man das geduldet hat, was eigentlich nicht in Ordnung ist. Also ich hatte bei uns in der Firma auch eine so eine Situation, dass eben auch eine Mitarbeitende ein Verhalten hatte, die war fachlich sehr gut, aber sie hatte einfach ein Verhalten an sich, was das Team, was dem Team einfach nicht gut tat. Und ich habe da sofort dann durchgezogen und habe gesagt, nein, das ist nicht in Ordnung für mich und ich möchte nicht, dass wir hier so miteinander umgehen. Ne? Und das war auch so ein Dominanzthema und auch so ein Sicherheitsbedürfnis, sich da, glaube ich, drüber zu stellen oder eben auch vielleicht auch so dieser Wunsch, eine Sonderrolle zu haben.
Endlich gesehen.
Genau, endlich gesehen zu sein. Aber es war eben unangenehm und hat andere belastet. Ja. Und für mich war es nicht in Ordnung, dass eine Person drei andere belastet oder bei denen schlechte Gefühle erzeugt. Und dann habe ich eben auch gegengesteuert. Und das ist, glaube ich, nochmal total wichtig, dass wenn es Menschen gibt in Organisationen oder auch in Teams, Einzelne, die das, die die ganze Gruppe quasi belasten am Ende, dass da hingeguckt wird und dass dagegen gesteuert wird. Und das braucht, finde ich, und das ist echt Führungsverantwortung. Und da muss die Führungskraft auch Verantwortung für übernehmen, sich dem anzunehmen und das auch ernst zu nehmen. Und das ist natürlich Konfliktsituation. Da wird natürlich gerne vermieden und dem wird gern ausgewichen, weil es natürlich auch viele Menschen gibt, die konfliktscheu sind und eigentlich in diesen Konflikt nicht wollen. Kenne ich auch von mir. Es gibt auch Menschen, die, wo ich auch zurückschrecke. Das ist auch, so mag ich auch nicht.
Naja, es ist ja auch Führung, ein Führungsposten, also Macht zu haben, ist ja auch eine Möglichkeit, Konflikte zu vermeiden. Also wenn ich Konflikte vermeiden kann, ich ja nicht nur durch Unterwerfung. Also ich unterwerfe mich dir, sondern ich unterwerfe dich. Also ich mache ganz schnell Karriere, ich verstehe, wie das System funktioniert und bin ganz schnell oben und kann halt alle dominieren. Und das ist ja auch eine sehr beliebte Version. Und es gilt ja heute immer noch als Stärke, dominant zu sein. Also so haben wir ja heute eigentlich angefangen, ist Dominanz, glaube ich jedenfalls, ne? Gibt es überhaupt was Gutes in Dominanz?
Und das sollten wir auch nochmal zusammenfassen.
Okay.
Das ganze Gute daran.
Das ganze Gute daran. Jetzt?
Vielleicht. Jetzt habe ich dich doch eh aus dem Konzept
gebracht. Ja, du hast mich eh aus dem Konzept gebracht. Also das Gute an Dominanz ist für mich, dass wenn es in der Krise ist, wenn das jemand dann die Führung übernimmt und alle retten kann oder das Projekt retten kann. Ansonsten bin ich halt ein Fan von Extraversion. Also lebendiges Führen und halt Prestige führen, das ist halt durch Wissen, durch Miteinander und auf Augenhöhe. Mhm. Und ansonsten ist Dominanz, glaube ich, ein Relikt aus dem Patriarchat. Und vielleicht ist das auch so ein Schlusswort, wenn du nicht ein Schlusswort hast. Also besonders in Beziehungen, das Patriarchat gibt es einfach schon so lange und der männliche Part in Beziehung hat dadurch viel eher Recht. Weil wir haben so viele männliche Vorbilder, denen man gehorcht und so wenige weibliche. Mhm. Das heißt, wenn ein Mann die Stimme erhebt oder sich ausbreitet, sage ich jetzt mal so, auch körperlich, dann knicken Frauen ein. Also mir und mit meinem Mikro, meinem Mann passiert das auch, der will das gar nicht. Aber wenn der in einer Aufregung ist und stärker redet, dann habe ich natürlich sofort meinen Vater vor mir und bin so, oh ja, jetzt muss ich mich ja...
Totale Projektion.
Ne? Und mein Plädoyer bei Paaren ist immer dafür, dass sie viel mehr Gnade mit sich haben, weil sie sind gar nicht nur sie selber, sondern sie sind ihre Familie, sie sind ihre Väter, sie sind ihre Mütter und sie sind ihre Kultur. Und das ist ein Riesenanteil.
Bei mir ist es übrigens nicht so, was du beschreibst. Ich habe eine sehr dominante Mutter und ich glaube, dass ich deshalb auch das, also in diesem Kontext, mir so meine dominante Seite antrainiert habe, wobei ich die auch lange unterdrückt habe, auch durch meine Mama, die nämlich immer gesagt hat, nimm dich zurück und sei bescheiden. Weil wir wollten eigentlich nicht so, man muss nicht so rausstechen aus der Masse.
Und ich hatte das, Besonderes sein.
Und ich hatte das schon immer in mir, dass ich, sage ich dann immer, ich wollte schon immer viel lieber auf der Bühne stehen, statt im Publikum sitzen. Und wenn im Publikum, dann immer gerne in der ersten Reihe, ne?
Aber, ganz vorne.
Und das ist was, was auch jetzt über meinen, ne, wir werden ja, ich meine, ich bin schon lange erwachsen, aber man hört ja auch nicht auf, sich abzunabeln und man wird ja immer, also ich finde das ja total geil, älter zu werden, weil älter werden ja bedeutet, bewusster zu werden im Leben und zu wissen, was brauche ich und was will ich und wer bin ich und wofür überhaupt, zumindest ist es in meinem Leben so und das ist schön und ich freue mich da auch total auf alles, was noch kommt, ich werde ja mindestens 120 und so, jetzt haben wir auch drei Loops gemacht, jetzt
muss ich wieder zurück. Also es ging darum, Dominanz, also soziokulturell betrachten, bitte auch zu betrachten, um halt in der Gnade zu sein, weil es gibt unglaublich viele Paardynamiken und Führungsdynamiken, die so unbewusst ablaufen. Und dann hast du gesagt, meine Mutter, bei uns war es genau inverse, also inverse, und deine Mutter war die Dominante und hat dich aber auch dominiert.
Auf jeden Fall, ja, die hat den Ton angegeben.
Und du hast Zeit gebraucht, weil du gerne auf der Bühne stehst.
Genau, also dieses, also zum Beispiel, als ich vor ein paar Jahren angefangen habe mit YouTube zum Beispiel auch und da auch in die Sichtbarkeit zu gehen, das ist jetzt gar kein Thema mit eigentlich mit Dominanz, aber das ist eben nicht nimm dich zurück und sei bescheiden, sondern das ist dieses, ich setze mich jetzt vor eine Kamera und erzähle zu Themen, die mich bewegen oder wo ich mir wünsche, dass mehr Menschen da draußen sich auch mit diesen Themen beschäftigen. Das war halt so ein Riesenschritt für mich. Bis hin zu, also in dieser Phase habe ich wirklich körperliche Symptome auch bekommen. Mhm. Weil, und das war eben, glaube ich, wirklich, ist so diese Stimme in mir, die gesagt hat, ist das in Ordnung, dass ich mich jetzt hier so weit aus dem Fenster lehne? Mhm. Ja, und das war spannend so. Und durch diesen Prozess zu gehen und zu sagen, ja, ich mache das und ich halte das auch aus, was da kommt, ist ja auch nicht alles nett, was da kommt. Ne? Also wenn ihr kommentiert, ne, immer nette Sachen.
Ja, nett.
Das mögen wir. Schreibt gerne auch eure Gedanken dazu in die Kommentare und Anregungen, was euch einfällt, was euch vielleicht auch bewegt, vielleicht auch Fragen. Und Genau.
Ja,
klingt nach Schlusswort.
Ja, klingt nach Schlusswort. Wir können ja auch ein paar Links noch reinstellen von so Forschung. Das ist ja in der Psychologie ist ja alles eher Korrelation statt Kausalität, ne? Weil man kann ja Menschen nicht im Testlabor dazu bringen, bindungsängstlich zu sein, sondern das ist ja immer nur eine Vermutung. Für mich ist es, also ich bin auch manchmal wirklich gerne dominant, das wollte ich auch nochmal sagen, weil es einfach eine unglaubliche Schubkraft auch besitzt. Also in manchen Seminaren, wenn ich dann so auf extrem alte patriarchale Strukturen treffe, dann ist so eine richtig dominante Ansage, weil das deren Sprache ist, auch eine ganz tolle Möglichkeit, den Workshop, das Seminar wieder ins Miteinander zu bringen. Und das fühlt sich dann richtig gut an. Dann muss ich wieder zurück ins Agile gehen, aber diesen Schock, den Dominanten, den Schock der Dominanz zu versetzen, das finde ich, das mag ich.
So einmal so ein Flock im Bogen.
Ja, genau, einmal einen Pfahl setzen.
Ich mag das ja auch total zu provozieren. Im Coaching oder auch in, also wirklich mal so provokativ was reinzugeben und vielleicht auch den Spiegel vorzuhalten.
Hast du da noch eine Anekdote, so was dir einfällt?
Ja, ich habe mal, tatsächlich ging es um Persönlichkeitstypen, zum Thema DISC in einer Gruppe was gemacht. Und dann sagte eine Teilnehmerin so mit rollenden Augen, DISC, oh nee, schon wieder? So nach dem Motto, das hatten wir jetzt schon so zigmal. Ah. Da ist ja oft auch so eine Konsumhaltung, wir wollen lieber was Neues, als dass wir nochmal in die Tiefe gehen oder wiederholen. Wobei ich ja ein totaler Fan davon bin, Modelle wirklich zu wiederholen, zu verstehen, nochmal tiefer reinzugehen, nochmal aus einer anderen Perspektive sich das anzugucken und das zu integrieren in den Alltag und dann auch damit zu arbeiten und dann im Team auch anhand von so einem Persönlichkeitsmodell, du hast gesagt, du magst es nicht so, ich mag ganz gern, und dann nochmal zu gucken, ah ja, was heißt denn das jetzt eigentlich, jetzt hat es hier schon wieder geknirscht, jetzt gibt es hier schon wieder so einen Konflikt und warum passiert uns das schon wieder und auch zu reflektieren. Und als sie das sagte, hat mich das natürlich total getriggert, auch in dem Moment, weil es hat mir das Gefühl gegeben, boah, die ist gelangweilt davon, vielleicht, ne, so, also die ist gelangweilt davon. Und ich habe sie dann gefragt und gesagt, ah, du hattest das schon mal. Also mehrmals, kann dann auch nochmal so abwerten. Ne? Und ich mag das natürlich viel lieber, vor einer Gruppe zu stehen und die zu inspirieren und am liebsten auch für jeden was Neues dabei zu haben. Aber natürlich ist es auch nicht immer so, weil ja auch Gruppen oft sehr heterogen sind und man die Leute in ihrem unterschiedlichen Wissensstand und auch Bewusstseinsstand.
Und was hast du dann gemacht?
Ich muss jetzt mal ein bisschen jetzt hier
die Führung, Dominanz.
Genau, dominant, ja, danke. Ich habe sie halt gefragt, und dann erzähl doch mal, was ist denn hängen geblieben bei dir? Und was weißt du da noch drüber? Und dann war Stille. Und sie war nicht in der Lage, irgendwas dazu wiederzugeben. Also sie hatte so voll reingehauen, und ich meine, es war auch ein ernstes Interesse, aber es hat mir dann auch gezeigt, dass dieser Spruch, so oh, langweilig kenne ich ja schon, ne? Ich hatte gedacht, die weiß schon alles darüber und es ist jetzt langweilig für sie. Also sie war nicht in der Lage, irgendwas wiederzugeben.
Welche beiden Bedürfnisse sind denn da aufeinander geknallt?
Zwischen uns?
Ja.
Gute Frage. Also ich habe natürlich das Bedürfnis auch so immer wieder nach Anerkennung
und Selbstwerterhöhung,
also im Sinne
super.
Von,
ne? Und dann Zugehörigkeit
auf jeden Fall. Und bei der anderen Seite war das so, das war schon auch so ein Schutzmechanismus. Also die Person hat sich auch den ganzen Tag über immer wieder aus meiner Perspektive
merkwürdig verhalten. Was meinst du, war's? Welches Bedürfnis? Also können wir ja nur raten, wir können ja nicht sagen, das Bedürfnis war es, weil wir sie ja nicht fragen können.
Das war schon so eine Person, die auch so eine Meinungsmacherin war im Team. Aber
auch Selbstwerterhöhung.
Aber auch auf eine destruktive Art und Weise. Also ich fand es wirklich unangenehm. Und das ist auch in dieser Rolle Moderator,
schwierig.
Leiter, ist es echt herausfordernd, wenn man jemanden hat, der immer wieder da so reingrätscht auf so eine destruktive Art und Weise und
Na, die Energie folgt der Aufmerksamkeitsstörung halt Vorrang.
Genau. Und die haben immer, die ziehen immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich und nehmen sie einem natürlich. Ist auch Wettbewerb in dem Moment. Ne? Markendominanter, aber der will natürlich gewinnen.
Genau. Ja. Wir haben uns total verplaudert.
Genau, das also war total jetzt richtig lang. Das war auch so spannend und ich könnte noch zwei
ich könnte
Stunden
jetzt, weiter. Ich merke auch so, ich könnte, aber wir haben beide einen Anschlusstermin und mir wird so gerade so, ich habe gerade
so schnell weg.
Ich habe aber noch so viele Fragen, aber vielleicht können wir eine Fortsetzung machen.
Vielleicht machen wir einen zweiten Teil.
Ja.
Ja, warum nicht?
Gar nicht gut.
Wie könnte denn diese Folge heißen, Babette?
Oh, das ist eine total gute Frage.
Und es darf auch so ein bisschen so Bang sein.
Dominanz. Dominanz, der Tanz mit dem Beton.
Okay. Der Tanz mit dem Beton.
Dominanz ist. Ach, mir fällt da gar nichts ein zu. Krass.
Oder du dominantes Arschloch. Habe ich ja gestartet.
Du dominantes Arschloch finde ich auch gut. Dann müssen wir es aber, oder fick dich Dominanz.
Fuck you Dominanz.
Der tanzt mit der Dominanz.
Der tanzt mit der Dominanz, das ist es.
Ja?
Das finde ich richtig gut. Ja, das klingt gut.
Okay, der tanzt mit der Dominanz.
Ja. Voll schön. Danke dir für dieses tolle Gespräch und dieses Eintauchen in dieses Riesen, es ist ja wirklich ein Riesen, Universum oder drei Galaxien wahrscheinlich, wenn man guckt, was da alles mit zusammenhängt.
Ja,
ich fand es super spannend.
Ich fand es total, du hast so coole Fragen gestellt und wenn du deine Fragen stellst, ist es immer so, Ich würde gerne noch, also dieses ganze Nerventhema, das da halt noch dran hängt und diese ganze Prägungsphase, die uns dazu bringt, dominant zu sein, das würde ich gerne noch mit dir in die Tiefe bringen. Ein bisschen, nicht ganz so tief, mit vier Holzklötzchen.
Okay, das machen wir.
Okay,
Teil
darf ich dich drücken?
Unbedingt.
Ich bin so ganz deutsch. Vielen Dank. Danke dir. Danke dir.
Okay, das war schön.
Tschüss.
Danke, dass du dabei
warst. Das war eine neue Folge von Geiler Job, geiles Leben. Wenn du dir kostenlose Beratung wünschst, schau jetzt auf kubida.de vorbei und folge uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis zur nächsten Folge.